ARD.
Herzlich willkommen heute bei uns, Ihnen zu Hause, hier unserem Publikum natürlich auch herzlich willkommen. Und ich freue mich, weil wir heute Abend selbstverständlich über das Wahlergebnis in Europa sprechen wollen, über unsere Gäste. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist da, der Unionsfraktionsvize Jens Spahn ist da und die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel Melanie Ammann ist da. Ihnen allen herzlich willkommen. Direkt gleich loslegen wollen wir aber zuallererst erstmal zu Jörg Schönborn ins Wahlstudio schalten, um die aktuellen Zahlen zu erfahren.
Ja, wir haben aktuelle Zahlen, die nach wie vor eine Hochrechnung sind. 90% der Stimmbezirke und 80% der Briefwähler aus unserer Stichprobe sind ausgezählt. Also man dürfte dem Ergebnis schon recht nahe kommen. Danach CDU 23,7, CSU 6,6, zusammen ganz knapp über 30. Das ist durchaus für die Union auch eines der schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte. Die Grünen brechen ein auf 11,9. Die SPD mit ihrem schlechtesten bundesweiten Ergebnis 13,9. Die AfD steigt auf 16, in Ostdeutschland mit rund 27% stärkste Kraft. Linke 2,7, FDP 5,0, Bündnis Sarah Wagenknecht 6,0. Und das Parteienspektrum ist breit bei dieser Europawahl. Die Partei 1,9, Freie Wähler 2,7, Tierschutzpartei 1,4, ÖDP 0,7, Familie 0,6, Volt 2,5, Piraten wohl nicht mehr im Parlament. Insgesamt 14 deutsche Parteien werden wohl mit Mandatsträgern beitragen zu diesem Europäischen Parlament, das insgesamt 720 Sitze hat und bei dem wir jetzt auf der Basis von europaweiten Befragungen und Hochrechnungen uns die Fraktionen angucken. Die Linke legt im Moment ganz leicht zu, 39. Sozialisten verlieren dafür 137, aber das ist im Grunde fast unverändert. Deutlich weniger die Grünen, 52 Mandate, auch die Liberalen mit spürbaren Verlusten 85. Sieger der Wahl ist die Europäische Volkspartei, stabil, 176 im Moment. Und dann kommen die Konservativen und Reformer, das sind schon rechte europakritische Parteien, leichte Zugewinne im Moment. Dann kommt die Fraktion Identität und Demokratie, die die AfD ausgeschlossen hat. Trotzdem hier im Moment die deutlichsten Zugewinne und die Fraktionslosen auch mit deutlichen Gewinnen. Unter denen sind durchaus auch rechte Parteien, aber auch andere, die noch gar nicht zuzuordnen sind. Insgesamt ist der Trend also, Liberale und Grüne verlieren. Vor allem hier die beiden konservativen Rechten bis hin zu rechtsnationalen Fraktionen EKR und ID gewinnen. Das würde ich allerdings nicht als Ruck bezeichnen, denn wenn man sich historische Ergebnisse anguckt, dann ist das eigentlich eine kontinuierliche Linie seit 2004, seit der NATO-Osterweiterung, werden diese Kräfte von Wahl zu Wahl kontinuierlich stärker.
Danke, Jörg Schönborn. Ja, und wir beginnen direkt mit Kevin Kühnert. Herr Kühnert, Ihr Ziel war es, die historisch schlechten 15,8% von 2019 in den Europawahlen, dass sie nicht noch tiefer sinken. Das haben Sie jetzt noch mal unterboten. Wie gehen Ihre ersten Erklärungen?
Also um das klar zu sagen, hätten wir heute eine 16 geholt, würde ich hier auch nicht fröhlich sitzen, sondern dann wäre das auch ein schlechtes Ergebnis. Das ist deutlich entfernt von dem, was unser Anspruch ist in der Sozialdemokratie. Und es ist doppelt bedrückend, wenn ich in den Nachwahlbefragungen sehe, dass die Themen, die wir nach vorne gestellt haben, die Frage von Friedenssicherung oder Gewinnung wieder in Europa, auch die Fragen von sozialer Gerechtigkeit, dass die oben standen, wenn es um die wahlentscheidenden Themen ging, aber das offensichtlich nicht dazu geführt hat, dass die Menschen, die das angegeben haben, das in Stimmen für die SPD umgemünzt haben. Und insofern richten sich die wichtigsten Fragen zu unserem Wahlergebnis an uns selbst, an unsere Wahlstrategie und Kampagne. Ich weiß, das wird nach jeder schlechten Wahl gesagt. Das ist so ein Phrasenschweinsatz. Wir werden das ehrlich aufarbeiten. Wir haben wirklich was aufzuarbeiten. Und ich sage auch jetzt direkt vorweg, ich bin in diese Sendung jetzt nicht reingegangen mit 5 fertigen Antworten, mit denen ich Ihnen erklären werde, warum da 14 steht, sondern ich habe auch noch offene Fragen, die ich mit den Parteifreunden zusammen in den nächsten Tagen bewerten muss.
Wir wollen da auch gleich noch ein bisschen genauer hinschauen, wollen aber erst mal gucken, wie dramatisch dieses Ergebnis wirklich ist. Was ist das schlechteste Ergebnis, das eine deutsche Kanzlerpartei je in Europa geholt hat? Können wir uns das einmal in der Grafik ansehen? Genau, da sehen Sie es. Bei den Europawahlen von 2004 bis 2024 sehen Sie, dass die SPD mit 14%, und das ist nochmal, um es deutlich zu sagen, noch nicht das Endergebnis, aber Jörg Schönborn hat es gerade gesagt, wir kommen dem schon nahe, wirklich dramatisch schlimm. Sigmar Gabriel hat sich heute zu Wort gemeldet und gesagt, die Bevölkerung ist durch mit dieser Regierung und die Parteiführung möge doch bitte sich an ihre Verantwortung erinnern und Konsequenzen ziehen, was immer er damit meint.
Was immer er damit meint, das wird er uns dann bestimmt in den nächsten Tagen auch noch sagen. Ich habe ja gerade schon was gesagt, ich habe noch nicht alle Antworten. Jetzt will ich eines, nicht unbedingt zu unserer Ehrenrettung, aber zur Einordnung zu diesen Zahlen, die Sie gerade gezeigt haben, sagen. Was sich natürlich verändert hat, ist, das Bewerberfeld wird immer größer. Wir haben heute Abend über 20 Prozentpunkte für Parteien, die bei einer Bundestagswahl gar nicht ins Parlament gekommen wären. Da müssen wir uns alle mit auseinandersetzen. Wir haben auch keine Prozenthürde mehr, wie es sie zum Beispiel 2004 noch gegeben hat. Also wir sehen, die Parteienbindung nimmt ab und das Wahlsystem, wie es im Moment ist, führt dazu, dass die Streuung der Stimmen deutlich breiter gefasst ist und dass man einfach nur, weil man Regierungspartei im Bund ist, nicht davon ausgehen kann, das ist ja demokratisch auch sinnvoll so, dass man dann auch bei der Europawahl gewählt wird.
Aber 14%. Kann man jetzt nicht nur auf sowas schieben. Und ich habe Sigmar Gabriel nicht umsonst zitiert. Wenn wir nochmal an 2019 denken, dann gab es nach dieser Ergebniswahl gab es ein personelles Beben in der SPD. Andrea Nahles ist damals von allen Ämtern zurückgetreten. Welche Konsequenzen wird es jetzt geben? Wird es die geben müssen?
Es wird also eine Partei, die nicht darauf reagiert, wenn sie als Kanzlerpartei als führende Regierungspartei 14% bei einer bundesweiten Wahl einfährt, die hat wirklich ein ganz großes Problem. Aber eine Partei hat auch dann ein großes Problem, wenn alle am Wahlabend durcheinander quaken und aus Orientierungslosigkeit irgendwelche personellen Konsequenzen gesucht werden. Die Partei ist heute glücklicherweise anders aufgestellt als vor 5 Jahren. Das meine ich nicht nur, was die handelnden Akteure angeht, sondern die politische Kultur. Wir haben uns das abtrainiert in der SPD, dem jeweiligen Nebenmann oder der Nebenfrau die Verantwortung für alles zuzuschieben.
Haben Sie lange genug gemacht?
Haben wir lange genug gemacht, haben tief in den Abgrund geguckt und daraus gelernt. Deswegen, wir gewinnen zusammen, so wie vor 3 Jahren bei der Bundestagswahl, und wir verlieren zusammen. Heute haben wir zusammen verloren. Und klar, in dem Erscheinungsbild der von uns geführten Koalition liegt ein Teil der Wahrheit dieses Ergebnisses mit drin. Und ja, es gibt Teile des Landes, da kommen wir nicht drum herum, wenn wir dort in die Ergebnisse für die 3 Ampelparteien reingucken. Da haben wir kulturell den Anschluss an die Bevölkerungsmehrheit vor Ort verloren. Und da kann ich mir als SPD-Generalsekretär auch nichts davon kaufen, wenn ich in Umfragen sehe, dass die meisten der Wählerinnen und Wähler nicht meiner Partei in der Ampel die Verantwortung für manche Kakophonie zuschreiben, sondern es ist die gemeinsame Koalition und das gibt uns zu denken.
Personelle Konsequenzen fordert Jens Spahn. Sie haben die Vertrauensfrage zumindest mal auf den Tisch gestellt. Das heißt, Sie wollen Neuwahlen.
Wir müssen ja schauen, was da passiert ist. Kevin Kühnert hat ja darauf hingewiesen, der Kanzler, der übrigens ja sehr stark in diesem Wahlkampf auch eingestiegen ist, er hat sich plakatieren lassen in ganz Deutschland, er hat die Themen gesetzt, Friedenskanzler, Abschiebekanzler, Rentenkanzler, also äußere, innere, soziale Sicherheit, bewusst mit diesen Themen sich positioniert. Ich glaube tatsächlich, die Themen wären auch welche, die die Menschen sehr interessieren. Aber wir sehen ja, er ist gar nicht mehr in der Lage, diese Themen mit sich zu verbinden. Also der Kanzler hat zu den Deutschen, zu seinem Volk im Grunde die Verbindung verloren. Diese Wahl zeigt wohl irreparabel verloren. Das lässt sich nicht mehr retten. Und man hat so den Eindruck, es kümmert ihn gar nicht. Also der macht ja einfach nur weiter, als wäre nichts. Und insofern, glaube ich, ist die entscheidende Frage, die sich die SPD stellen muss, wenn ich das sagen darf. Ich finde es erstmal gut, dass Kevin Kühnert so klar das auch einfach sagt, wie es ist. Weil wir sind alle manchmal so in der Versuchung an so Abenden, wir auch manchmal, wenn es schlecht läuft, die Dinge irgendwie schön zu reden. Aber die entscheidende Frage ist doch tatsächlich, kann es mit diesem Kanzler weitergehen? Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz nach allem, was war, nach allem, was an Vertrauen verloren gegangen ist, dieses Ding noch mal drehen kann. Da ist die Verbindung weg zu den Leuten und die kommt auch nicht mehr wieder.
Kann es so weitergehen mit dem Kanzler? Wie beschädigt ist die SPD und der Kanzler
Die SPD ist massiv beschädigt. Und wenn ich einen früheren Juso-Vorsitzenden zitieren darf, der sagte mal den schönen Satz, wir möchten gerne, dass von dieser Partei noch was übrig bleibt für uns in der Zukunft. Und ich finde, wenn dieses Wahlergebnis, wenn man sich das anschaut, und da hat der Spahn ja recht, dass im Prinzip die SPD mit der Plakatierung von Olaf Scholz das schon auch zu einem Votum selbst gemacht hat über die Ampelpolitik, genauso wie die Grünen mit den Plakaten von Robert Habeck es zu einem Votum über die Bilanz von Robert Habeck auch gemacht haben. Und wenn man dann dieses Ergebnis sieht und auch bei der FDP mit Frau Strack-Zimmermann, die ja nun eins der bekanntesten Gesichter ist, und man trotzdem es geschafft hat, das Ergebnis noch zu unterbieten und Leute an kleine Parteien wie Volt zu verlieren. Also das ist unter dem Strich einfach eine so verheerende Bilanz. Meine Kollegin Marina Kombaki ging vorhin an Olaf Scholz vorbei, fragte, gibt es einen Kommentar von Ihnen zum Wahlergebnis? Nö. Also ich finde diese Haltung, man bekommt einfach von Olaf Scholz immer wieder gespiegelt den Eindruck, dass das irgendwie nicht an ihn rankommt. Dass dieses Thema nicht an ihn rankommt und er, finde, da haben Sie schon recht, so diese Verbindung zu den Leuten nicht mehr schafft. Und wenn der Friedenskanzler den Frieden in der eigenen Koalition nicht herbeiführen kann, das ist ja seine Hauptaufgabe, dass er es irgendwie schafft, glaubwürdig dieses Bündnis zusammenzuhalten, dann finde ich, kann man dieses Wahlergebnis schon so interpretieren, wenn jetzt alle drei zusammen gerade mal es schaffen, nur so stark zu werden wie die stärkste Oppositionskraft. Die Leute verstehen nicht, warum macht diese Ampel so weiter? Warum schafft sie es nicht, sich zu einigen? Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist es nicht besser, den Stecker zu ziehen? Ich bin immer dagegen zu sagen, jetzt sozusagen geh mit der Abrissbirne rein und mach mit allem Schluss. Nur mir fehlt einfach die Perspektive, wie die sich bis zum regulären Bundestagswahltag noch berappeln sollen.
Vor allem ist es ja nicht die erste Klatsche. Ich meine die Berlin-Wahl Anfang letzten Jahres, die Hessen-Wahl, die Bayern-Wahl. Also es ist ja sozusagen die vierte Vollklatsche in Folge bei den Wahlen. Im Übrigen, die Union gewinnt dazu und die AfD gewinnt dazu. Wo man sich ja schon die Frage stellen muss, ob nicht vor allem auch die Ampelpolitik die Extreme stark macht in diesem Land. Mhm. Und die machen einfach nur weiter. Ich meine, dass das Erscheinungsbild, die Kakophonie, die Vielstimmigkeit ein Problem ist, das hören wir seit gefühlt 2 Jahren. Aber seit 2 Jahren ändert sich ja nichts daran. Ich meine, vor ein paar Tagen sagt der Vizekanzler, der Wirtschaftsminister, richtigerweise, Lieferkettengesetz zu bürokratisch, müssen wir abschaffen. Einen Tag später sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende, mit uns auf keinen Fall. Also es geht ja Woche für Woche bei allen Themen, die da sind, die wichtig sind. Ich meine, beim Kiffen legalisieren, da geht es auf einmal ganz schnell. Aber bei allen Themen, die wirklich wichtig sind, gibt es keine Einigkeit. Und das ist natürlich das, was das Vertrauen auch verlieren lässt und die Extremen stärkt.
Die Ampelpartner sind ja selbst immer sehr verzweifelt, treten zumindest auch so auf und sagen, dass sie einander immer wieder zur Raison rufen. Sie mögen nicht mehr streiten, ob dieser Kakophonie, die ja offenbar nicht zu unterbinden ist. Ist die Vertrauensfrage eine Option, Herr Kühnert?
Das würde ja voraussetzen, dass meine Unterstellung ist, der Kanzler hat das Vertrauen im gewählten Parlament nicht mehr. Dafür sehe ich tatsächlich keinen Anlass, denn wir beschließen in jeder Sitzungswoche und zwar am laufenden Band Gesetze, die kann man gut finden oder schlecht finden, das ist Politik. Aber dass die Ampel nicht handlungsfähig wäre, das kann ich jetzt wirklich nicht erkennen.
Und das Vertrauen des Volkes nicht mehr. Er hat das Vertrauen des Volkes.
Aber lieber Jens Spahn, ich muss dich nicht daran erinnern, dass auf Grundlage von Mehrheiten, wie sie bei Bundestagswahlen zusammengekommen sind, wird ein Bundestag gebildet. Der wählt einen Kanzler. Wenn wir jetzt dazu übergehen, nur weil ihr gerade in der Position seid, das aus einem Moment der Stärke, herzlichen Glückwunsch zum guten Wahlergebnis, kommentieren zu können. Wenn wir immer dann Neuwahlen und Vertrauensfragen ausrufen, wenn in einem bestimmten Moment die Regierung bei einer Landtagswahl oder bei einer Sonntagsfrage nicht die notwendige Mehrheit bekommen hat, dann haben wir irgendwann Verhältnisse wie in Israel oder in anderen Ländern, wo jährlich gewählt wird. Wir müssen schon darauf angelegt sein, über Jahre hinweg zu arbeiten. Trotzdem, ich bin völlig einverstanden, die Appelle in der Ampel müsse sich kulturell ganz vieles ändern, das wird nicht mehr passieren. Und das hat zum Teil 50-50 mit den handelnden Akteuren und auch manchen Fehlern einfach zu tun. Das, was Sie eben angesprochen haben, ich will das wirklich ganz offen heute gestalten. Das, was der Bundeswirtschaftsminister jetzt gerade gemacht hat mit dem Lieferkettengesetz. Was erwartet er, was passiert, wenn er sich vor einen Verbandstag stellt, vor Verbandsvertreter und dort eine nicht abgestimmte Position in so einer wichtigen Frage verkündet? Natürlich gibt es öffentliche Reaktionen darauf und es passiert das, was passiert. Das ist nicht professionell und dann kommt genau sowas dabei raus. Es gibt aber die anderen 50% und die scheinen mir unterbeleuchtet zu sein in der Diskussion, auch auf Seiten der Union. Nämlich, dass wir ein immer zersplitterteres, gesellschaftliches und politisches Feld haben. Das sehen wir auch in den Wahlergebnissen. Und nur weil eine bestimmte Regierung oder ein bestimmter Kanzler weg wäre, ist ja die Tatsache, dass bei so Sachen wie, wie stopfen wir ein 30 Milliarden Haushaltsloch, wie gehen wir um mit dem Krieg in unserer Nachbarschaft und anderes mehr, dass dafür nicht einfach Mehrheiten da sind. Und wir sehen es übrigens am meisten an der Kanzlerfrage. Natürlich, wir haben jetzt 14%, wir haben den Kanzler plakatiert. Logisch, dass Leute da sitzen und sagen, das stellt doch Fragen an den Kanzler. Aber ich stelle die Frage zurück, ich habe die Nachwahlbefragung vorhin gesehen. Dieser Kanzler, der jetzt 14% mit seiner Partei angefahren hat, steht in der Kanzlerfrage bei 23%, während der Oppositionsführer, der noch gar keine Kompromisse mit irgendwem schließen muss, sondern nur sagen muss, dass es falsch läuft, der steht bei 20%. Ja. Das ist jetzt kein Beleg dafür, dass nur der Kanzler getauscht werden muss und dann liefe der Laden. Das ist einfach eine falsche Analyse.
Aber Entschuldigung, sind das jetzt 3 Punkte Unterschied, die für Sie den Unterschied?
Wenn nur, also der Bundeskanzler regiert seit 2,5 Jahren. Friedrich Merz ist Oppositionsführer. Ich bin sehr sicher, wenn er 2 Jahre regiert, werden die Werte deutlich besser sein.
Muss man ja gewählt.
Weil man dann, naja, aber die Frage
da können wir es jetzt übrigens
das ist
sehen.
Doch die Bilanz.
Olaf Scholz hat 23% Zustimmung und bei Friedrich Merz sagen die Leute, sie trauen ja, es ihm auch nicht mehr zu. Ne?
Ja, man
das muss man schon sagen.
Man vergleicht einen seit 2,5 Jahren amtierenden Kanzler mit dem Oppositionsführer, dass der so nah dran ist. Also Olaf Scholz sollte eigentlich einen Amtsbonus haben, der irgendwie Gott weiß wie groß ist. Das wäre der normale Zustand. Dass es nur 3% sind, sagt eigentlich alles aus.
Du hast und vor allem sagt, er hat das Vertrauen der Bevölkerung jetzt, nicht mehr und dein Parteivorsitzender liegt 3 Punkte dahinter.
Kevin Kühnert, wir kennen uns schon länger, sind auch länger in der Politik aktiv. Dass 4 von 5 Deutschen der Regierung nicht vertrauen, hat es noch nie gegeben. Wir erleben einen massiven...
Ich muss eine Zahl dazugeben, Herr Schwan. 39% der Deutschen, habe ich heute Abend auch bei Herrn Jörg Schönborn gelernt, trauen es Union, CDU und CSU auch nicht zu und sagen, die werden es auch nicht besser machen.
Wir können gerne eine Debatte über die Union führen. Das ist immer das, was passiert an diesen Abenden. Wir gewinnen die Wahlen und anschließend kommen die ganzen Fragen zu uns. Diese Ampel verliert...
Das war gerade eine Frage an Sie.
Ich habe da gar kein Problem mit. Ich kann es auch dazu was sagen, aber ich würde gerne anschließend den aus meiner Sicht entscheidenderen Punkt noch mal machen. Wir haben vor 2,5 Jahren eine bittere Wahlniederlage kassiert bei der Bundestagswahl 21. Wir waren nicht mehr gut genug. Olaf Scholz glaubt ja bis heute, er hätte die Wahl gewonnen. Ich glaube übrigens, einer seiner Probleme liegt genau in dieser Annahme. Wahrheit ist, wir haben sie vor allem verloren. Wir waren nicht mehr gut genug. Wir arbeiten seit 2,5 Jahren daran, daraus zu lernen. Wir haben uns personell neu aufgestellt mit Friedrich Merz als Vorsitzenden. Wir haben einen Programmprozess gemacht, uns klarer im Profil wieder auch entwickeln können. Als das
aber Sie haben trotzdem von der Schwäche der Ampel nicht profitiert, aber weil 30% ist ein gutes und solides Ergebnis.
Ich würde sagen, es war ein bisschen ein Abstaubersieg, den wir da hatten. Weil was waren denn die europapolitischen Punkte, wo die Leute wirklich gesagt hätten, ich wähle jetzt aus ganzem Herzen und Überzeugung diese Union, weil mit einer Spitzenkandidatin, die sich mit dem Parteivorsitzenden der CDU noch nicht mal besonders gut versteht.
Jetzt passiert echt das, was jeden
Wahlabend. Das muss man doch, um das Bild abzurunden, sagen dürfen.
Okay, das Bild ist jetzt rund, aber der entscheidende Punkt ist, die Ampel wird abgewählt. Wir werden im Herbst Wahlen haben, wenn die Ampel ihre Politik nicht verändert, wo die SPD vor der 5%-Hürde in Sachsen ist, maximal noch ein Bollwerk gegen Feldhamster, weil es immer um die Frage geht, wer hält hier eigentlich was auf? Und wenn diese Ampel sich nicht endlich die Frage stellt, dann lese ich jetzt schon wieder heute die Ersten, die sagen, der Grünen-Vorsitzende, wir müssen unsere Politik besser erklären. Nein! Sie müssen eine andere Politik machen. Diese Politik in der Wirtschaft, bei der Migration, Heizungsgesetz, Kiffergesetz, Rauschgiftlegalität, diese Politik hat keine Mehrheit. Eine Mehrheit im Bundestag, die Ampelmehrheit, macht seit fast 2 Jahren gegen eine Mehrheit in der Gesellschaft Politik und Entscheidung, verliert massiv das Vertrauen. Und ich erwarte einfach für die Demokratie, wenn wir Vertrauen in die Demokratie behalten wollen, dass diese Wahlergebnisse nicht, wie wir es gerade von Olaf Scholz anscheinend heute Abend schon wieder gesehen haben, nach dem Motto, ich weiß es im Zweifel eh besser als alle anderen da draußen, dass da mal ein Prozess stattfindet, wo man sich fragt, warum eigentlich verlieren wir so massiv von Wahl zu Wahl? Und da kommt man auch nicht raus aus dieser Debatte, indem man jetzt schon wieder versucht, eine Debatte über die Union zu führen. Wenn das die Lösung ist, der Probleme...
Es geht nicht um eine Debatte um die Union, aber auch Sie müssen eine Antwort finden. Sie haben was Wichtiges angesprochen, das sollte heute Abend auf jeden Fall erwähnt bleiben. Wir können einmal die Grafik sehen, wie in Ostdeutschland gewählt wurde, weil in Ostdeutschland, da kann man sehen, genau, sieht mit Abstand die AfD mit 27,1% vorne. Und bevor Kevin Kühnert was dazu sagt, wird 40% in Sachsen, höre ich gerade, das ist massiv. Und wie lautet Ihre Antwort?
Den Schlüssel dazu, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, Das sind ja Menschen, die, ich meine, jeder von uns kennt doch mittlerweile im Bekanntenkreis, in der Familie, auf Arbeit, im Stammtisch, jeder von uns bei diesen Umfragewerten und Wahlergebnissen kennt Menschen, die einem mittlerweile unverblümt sagen, ich wähle die. Obwohl ich weiß, dass das extreme Rechte sind, die da mitmachen, ich wähle die. Alle, die da bereit sind, die zu wählen, sind jedenfalls nicht alle Rechtsextreme, sonst wären sie ja kaum in unserem Bekanntenkreis. Da sitzt also sehr tief Frust, Wut, Verunsicherung, Enttäuschung, die sich da einen Weg sucht. Und die Ampel hat den Schlüssel in der Hand, da bin ich fest von überzeugt. Sie können nur durch Regierungshandeln, indem sie bei der Frage, wie kommen wir wieder zu Wirtschaftswachstum, bei der Frage, wie kommen wir bei Migration zu einer Begrenzung, wie beenden wir endlich die irreguläre Einreise jeden Tag nach Deutschland von fast 1000 Menschen letztes Jahr am Tag, bei der Frage Klimaschutz, Heizung, also indem sie eine Politik machen, die Vertrauen wieder wachsen.
Klar,
das geht nur durch Entscheidung und das kann nur eine Regierung. Die Ampel hat den Schlüssel in der Hand.
Ist das die einzige Antwort, Frau Ammann?
In Sachsen regiert ein CDU-Ministerpräsident. In Brandenburg regiert die CDU mit. Also wir können, es ist in Sachsen-Anhalt.
Sie glauben ernsthaft, in Sachsen-Anhalt regiert hat das mit Landespolitik zu tun?
Sie sagen doch gerade, es hat nur was mit der Ampel zu tun. Die Ampel hat den Schlüssel in der Hand. Ich würde sagen, wenn es um die Politik geht, dann erleben die Menschen die erstmal in ihrem eigenen Bundesland und die wird gestaltet durch mehrheitlich CDU-Politiker. Also jetzt wollen wir nur mal, ich finde es jetzt ein bisschen unredlich, das zu schieben, dass jetzt darauf, dass die Ampel die einzigen seien, die da die Lösung haben.
Also das, Ihre These ist jetzt, die Umfrageergebnisse in Brandenburg, Sachsen, Thüringen sind vor allem landespolitische Annahmen. Also wenn das die,
Aber lassen Sie mich, vielleicht, weil Sie mich jetzt auch unterbrochen haben, das nochmal klarstellen. Ich glaube, wir haben bei den AfD-Anhängern auch einen Effekt, dass es wirklich auch nicht mehr möglich ist, durchzudringen zu vielen, nicht nur für uns als Journalisten, sondern für gemäßigte Parteien wie Sie und wie die Sozialdemokratie, dass es einfach eine Ablehnung gibt oder eine Grundhaltung gibt, bei der man nicht mehr durchdringen kann. Sie haben die Umfrage ja selber gerade zitiert. Ich glaube, es waren über 80% der Leute, die gesagt haben, es ist mir egal, ob die AfD eine rechtsextreme Partei ist, ich wähle sie trotzdem. Ja. Man schauen sich die Skandale an. Also wenn die AfD bei all diesen Skandalen noch immer auf 16% kommt, die wir da im Wahlkampf aufgedeckt haben. Also ich meine, das ist wirklich...
Stimme ich zu?
Das ist doch das Problem. Und dann kann man doch nicht sagen, der Schlüssel liegt bei der Ampel.
Aber die CDU gewinnt. Den Schlüssel im Osten haben wir ganz wenig verloren.
Die Gelegenheit haben, mal darauf zu antworten.
Allen.
Ja, ich glaube auch. Herr Kühnert, welches Rezept haben Sie für die Wahlen im Osten? Weil da steht die SPD ja noch viel schlechter da.
Lisa, ich bin heute hier nicht in der Position, an irgendwen anders irgendwas zu verteilen, sondern ich versuche wirklich einfach nur meine Beobachtung zu teilen. Meine Sorge ist, dass wenn irgendwann die Ampel nicht mehr da ist, dann die Erwartungshaltung da ist, dass jetzt alles durch bessere Führung oder eine bessere Zusammenarbeit von welchen Koalitionspartnern auch immer, die sich dann zusammenfinden, dass dann die Dinge viel besser werden. Und ich glaube, das wird nicht passieren, weil wir einen Elefanten im Raum übersehen. Und das ist, dass in den wesentlichen Fragen, die viele Leute in unserem Land umtreiben, jetzt auch nach den Nachwahlbefragungen, mitten durch das politische Spektrum, die Meinungsverschiedenheiten durchgehen und gerade keine denkbare Koalition eine Mehrheit hat, die an auch nur einer dieser Fragen eine konsistente gemeinsame Auffassung hat. Ich spreche über die Frage, wie wir wirtschaftliches Wachstum in Deutschland gewinnen, wo ganz grobschlächtig gesagt es ein liberal-konservatives Lager gibt, in dem vor allem auch gesagt wird, Einsparung, gerade auch im Bereich Sozialstaatlichkeit, Zusammenhalt, ist nötig und ein Mitte-Links-Lager, was eine andere Antwort nahelegt. Die Frage Krieg und Frieden in Europa, insbesondere mit Blick auf die Situation in der Ukraine, wo wir in der Ampel FDP und Grüne mit einer anderen Tonalität als die SPD haben. Durch die Union geht es mitten
durch, wenn ich dann
Kretschmer und andere mir angucke. Wir könnten das mit anderen Themen fortsetzen.
Aber ich möchte gerne an diesem Thema einhaken, weil ich glaube, da könnte eine Analyse passen, warum auch die SPD so wenig Erfolge hat im Moment. Es geht um ihren Wahlkampf. Sie haben mit Frieden plakatiert. Vielleicht können wir ein Plakat mal sehen.
Übrigens nicht mit Friedenskanzler, wie es uns immer gerne unterstellt.
Nee, hat auch keiner gesagt. Aber
mit dem Bild des Kanzlers.
Aber Frieden, Katharina, Barley und Kanzler kommt es an. Und Frieden war überall groß plakatiert. Und das ist ein wichtiges Thema für die Leute im Land. Das haben wir gelernt. Warum plakatieren Sie Frieden mit einer Partei, deren Kanzler nicht müde wird, immer wieder zu betonen, dass er mehr Waffen an die Ukraine liefert als jedes andere europäische Land? Wie soll das funktionieren? Sie haben einerseits, also die Leute, die wirklich schnellen Frieden wollen, und davon gibt es ja gerade im Osten sehr viele, die wählen, das kann man sehen, auch sie haben über 500.000 Leute an BSW und an die AfD verloren, die wählen die. Und die, die sagen, nee, wir müssen die Ukraine so lange unterstützen,
bis Putin zurückgedrängt wird, die wählen Union oder Grüne. Wieso soll dieses Konzept aufgehen?
Der Weg des Bundeskanzlers hat nach allen Umfragen der letzten Monate einen klaren mehrheitlichen Rückhalt in der Gesellschaft, und zwar ein Kurs der Ausgeglichenheit. Wer einen Frieden, einen sogenannten Frieden haben möchte, der darin besteht, dass die Ukraine die Waffen niederlegen soll, was nichts anderes heißt, als dass der Weg frei ist für Putin, sich das ganze Land zu nehmen, der ist bei uns nicht richtig. Und der findet tatsächlich wenigstens rhetorisch bei Frau Wagenknecht einen Ansatz, die ja heute sogar in ihrer Dankesrede zum Wahlabend schon wieder darüber philosophiert hat. Sie hätte irgendwelche Signale aus dem Kreml empfangen. Es schaudert einen wirklich, wenn man das hört. Aber worum es uns geht, ist zu sagen, Politik, wenn so viele Menschen im Land sich nichts sehnlicher wünschen, als dass A, der Frieden in der EU erhalten bleibt und B, darüber hinaus wieder erkämpft werden kann, dann kann es nicht sein, dass wir einen Wahlkampf führen, in dem nur AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht dieses Thema in den Mittelpunkt stellen. Deshalb haben wir es plakatiert. Deswegen hat der Bundeskanzler, der vielfach aufgetreten ist, darüber gesprochen. Aber
er ist der Zeitenwendenkanzler und nicht der Friedenkanzler.
Aber für die Zeitenwende hat nicht Olaf Scholz gesorgt, sondern Wladimir Putin, indem er einen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Und der Weg von Olaf Scholz ist zu sagen, es gibt ein paar Prämissen, die verlasse ich nicht, dass ich im Bündnis mit den Partnern handle, dass wir Deutschland und die NATO nicht in den Krieg reinziehen lassen. Und ich darf mal festhalten, ja, er hat mehr als 2 Jahre nach Beginn dieses Krieges, oh Wunder, nicht den Krieg beendet. In der Position ist er auch nicht. Aber er hat sein Versprechen gehalten, dass Deutschland nicht hineingezogen wurde in diesen Krieg und dass es keinen Flächenbrand gegeben hat. Das ist sein Beitrag, den lassen wir uns auch nicht nehmen. Und dazu hat das, was wir Besonnenheit nennen, etwas beigetragen. Und das können Sie mir glauben nach diesem Wahlkampf. Das wird geschätzt von vielen Menschen.
Offenbar nicht. Wird es so geschätzt, dass es sich in Wahlergebnissen niederschlägt. Frau Ammann, versucht die SPD hier zu profitieren von einer Sehnsucht oder eine Angst, die sie selber gesät hat? Also wie oft hat der Kanzler gesagt, wir werden nicht Kriegspartei. Es darf kein Atomkrieg werden. Aber er liefert ja Waffen. Und gleichzeitig versucht er davon zu profitieren, dass die Leute langsam mehr Sehnsucht nach Frieden haben, als den Krieg so zu beenden.
Ja, es ist für mich schon ein Spagat, der wehtut beim Zuschauen, weil das nicht zu schaffen ist, diese Doppelstrategie. Sie haben es ja gut beschrieben. Was mir auffällt, ist, dass eben Olaf Scholz, glaube ich, aus diesem Eindruck, aus den Bürgerdialogen, die er immer macht, dann nimmt er diese Stimmung der Leute mit. Das kriegen wir ja auch alle mit im Land, wie die Stimmung ist. Und er will sozusagen einerseits diese Stimmung bedienen, andererseits aber seine Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen, auch treiben. Und das geht einfach beides nicht. Wenn man 2 Wochen vor der Europawahl deutsche Waffen freigibt für Angriffe auf russisches Territorium, dann erzeugt das einfach bei den Leuten nochmal ein neues Level von Angst, wenn eben derselbe Kanzler einem immer die ganze Zeit erzählt hat, das wäre, wir dürfen auf keinen Fall Kriegspartei werden, wir dürfen keine Kampfpanzer liefern, weil die könnten ja dann sich womöglich auf russischem Territorium wiederfinden. Und das ist die Leute, das sind dann so feinsinnige Unterschiede, die sich so in den Fußnoten abspielen. Die spielen sich eben nicht in dem großen Friedenswort ab, sondern das ist dann, da muss man, nachdem was Sie jetzt gerade gesagt haben, quasi das Kleingedruckte noch lesen, was Olaf Scholz dann wirklich unter Frieden versteht. Und das können die Leute nicht nachvollziehen.
Mhm. Es gibt noch ein anderes Plakat, was uns aufgefallen ist, was wir Ihnen gerne noch mal zeigen wollen, weil die SPD ja auch nicht müde wird zu sagen, dass sie ihre verfehlte Russlandpolitik aufarbeitet. Und dann sind Sie damit um die Ecke gekommen, Katharina die Starke, die ja ganz klar anspielt an Katharina die Große, und ausgerechnet jene russische Zarin, die die Krim erobert hat und in der Südukraine auch Teile, also annektierte. Und auf diese russische Zarin, Katharina die Große, bezieht sich Putin ununterbrochen bei seinem Geschichtsrevisionismus. Wussten Sie das nicht oder kokettieren Sie extra mit diesem Geschichtsbild? Das habe ich nicht verstanden.
Auf diesem Plakat ist unsere Spitzenkandidatin Katharina Barley abgebildet. Eine Frau, die Justizministerin in Deutschland war, die seit 5 Jahren im Europäischen Parlament, bevor es die Invasion Russlands in der Ukraine in der heutigen Form gegeben hat, es aufgenommen hat mit den Autokraten, mit Orbán, mit der PiS-Regierung in Polen, die standhaft geblieben ist, als es darum ging, diesen Regierungen die Mittel zu sperren, als von der Leyen und andere umgefallen sind. Ihr nun irgendwie zu unterstellen, dass sie auch nur im Ansatz in der Nähe eines solchen Narratives sein könnte.
Ich unterstelle gar nicht, sie sind der Wahlkampfmanager und sie sind für dieses Wahlplakat verantwortlich.
Na klar, natürlich. Und sprachliche Zuspitzung und das Arbeiten mit Bildern, die den Leuten geläufig und vertraut sind, sind auch völlig legitim. Und gerade, dass wir dann darüber diskutieren, finde ich richtig und wollen wir auch erzeugen. Ich meine, der Wahlkampf hat jetzt nicht unbedingt davon gelebt, dass es allzu viele europäische Themen gegeben hat, über die bei Wählerinnen und Wählern, die nicht schon wussten, was sie wählen, gesprochen wurde. Ich wusste auch, was ich tue, als ich als Wahlkampfmanager das Wort Frieden auf mehrere Plakate mit raufgehoben habe. Also ich wollte, dass
sie
darüber
nicht,
diskutiert
das,
wird
das
in den Sendungen. Nein.
Aber
also
man selbst
auch, glaube ich, eine sehr berlinlastige Diskussion, die wir dann da führen.
Das weiß ich jetzt bei dem
Thema.
Also richtigerweise ja Selbstkritik angekündigt. Ich glaube, bei der Frage gab es ja noch was mit Blick auf Sylt, wo das Social Media Team vielleicht noch mal schaut, ob die Dinge alle gut gelaufen sind. Unabhängig davon zu der Frage Russland, Überfall Putins brutal auf die Ukraine. Ich hoffe nicht, dass das jetzt nur eine Frage von Umfragen ist, wie Deutschland sich da verhält. Wenn der Satz richtig ist, dass dort, und ich bin da fest von überzeugt, dass er richtig ist, weil Typen wie Putin hören ja nicht auf. Also diese Logik, lass den mal machen, dann hören wir ja manchmal alle in unseren Veranstaltungen. Dann müssen wir halt schon, das machen wir ja auch, sehr klar sagen, da wird auch unsere Freiheit verteidigt. Und ich habe die Sorge, wir kommen irgendwann zu dem Befund, weil wir am Anfang zu zögerlich waren in der Unterstützung der Ukraine, auch mit Material, mit Militärmaterial, werden wir vielleicht noch eine ganz böse Folge erleben. Und diese Zögerlichkeit und dieses immer wieder Versuchen, an der einen Seite zu blinken und dann andersrum abzubiegen, das funktioniert halt nicht und kostet Vertrauen. Und das ist ganz extrem, Frau Amann hat es angesprochen. Ich meine, dass 10 Tage vor der Europawahl, wo diese Plakate, die wir gerade gesehen haben, im ganzen Land hängen, mit Frieden drauf, der Bundeskanzler zusagen muss, dass deutsche Waffen auch genutzt werden können, um auf russisches Territorium zur Verteidigung zu schießen, zeigt nur, wie massiv der internationale Druck gewesen sein muss, endlich sich an der Stelle zu bewegen. Und das funktioniert halt nicht, Außenpolitik und Sicherheitspolitik zu machen mit dem Blick auf die Wähler und was kann ich zu Hause da rausholen. Das ist nicht die Führungsstärke, die dieses Land und die Europa gerade braucht.
Europa rückt nach rechts. Darüber sprechen wir heute Abend. Und ich höre auch gerade die neueste Meldung, dass der französische Präsident Emmanuel Macron gerade Neuwahlen angekündigt hat und das Parlament auflösen will. Denn dort hat die rechte Marine Le Pen auch starke Zugewinne gehabt. Das ist jetzt das Neueste, was wir hören. Und zu dieser Verschiebung nach rechts, Herr Spahn, gehört auch eine Diskussion, nämlich Ihre Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen will Kommissionspräsidentin bleiben. Und damit sie es bleiben kann, könnte sie angewiesen sein auf Stimmen vom rechten Rand. Und deshalb stellt Ursula von der Leyen nun unter anderem der postfaschistischen und ultrarechten Fratelli d'Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Zusammenarbeit in Aussicht. Wollen Sie ernsthaft mit Postfaschisten zusammenarbeiten?
Wir wollen, dass Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin bleibt, erstmal, weil das ist ja der entscheidende Teil. Sie ist Spitzenkandidatin der erfolgreichen, siegreichen Europäischen Volkspartei. Und wenn die Grünen und die SPD, ich habe ja heute Abend genau zugehört, was da gesagt wird, klar sagen würden, wir unterstützen die Wahlsiegerin Ursula von der Leyen und wir unterstützen vor allem auch die deutsche Kommissionspräsidentin. Ich finde es schon fast eine Frage von Patriotismus, dass hier auch Grüne und SPD sagen, die Deutsche, die in Brüssel eine sehr entscheidende Rolle in den letzten Jahren gespielt hat, die mit Xi Jinping und Joe Biden
auf Augenhöhe ist. Das kann sein, dass in ihren eigenen Reihen Leute sie nicht unterstützen werden, weshalb Ursula von der Leyen...
Wir stellen mal fest, die deutschen Grünen haben sie letztes Mal nicht gewählt.
Ich würde mir einfach wünschen, dass die deutschen Parteien mal sagen,
wir unterstützen die Wahlsiegerin.
Ich möchte, gut, dann zeigen wir mal, was Giorgia Meloni so von sich gegeben hat, als sie noch nicht Ministerpräsident Italiens war.
Quella che abbiamo visto in Italia, 500.000 immigrati in 3 anni, è un'invasione pianificata e voluta, manovalanza a basso costo, schiavi da consegnare ai poteri forti e giovani italiani laureati si vadano a cercare lo stage fuori. Si chiama sostituzione etnica.
Gerne übersetzen.
Jetzt sind wir gespannt.
Also ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBT-Lobby. Ja zur Kultur des Lebens, nein zur Abtreibung. Ja zu christlichen Prinzipien, nein zu islamistischer Gewalt. Nein zu Masseneinwanderung, ja zu unseren Mitbürgern, nein zur internationalen Finanzwelt. Das, was wir in Italien gesehen haben, 500.000 Einwanderer in 3 Jahren, ist eine geplante und fortschreitende Invasion. Billige Arbeitskräfte, Sklaven, die den Mächtigen übergeben werden und junge italienische Uni-Absolventen, die im Ausland Praktika suchen. Das nennt man ethnischen Austausch und das werden wir nicht zulassen. Kann man mit einer Frau, in deren Partei immer noch Mussolinis sind, die sich immer noch auf ihre faschistische Historie bezieht, kann man ernsthaft sagen, okay, wenn wir nicht genug Unterstützung in unserer eigenen Fraktion und in den anderen haben, der Mitte, dann werde ich mit denen zusammenarbeiten.
Naja, zuerst einmal arbeitet ja der deutsche Bundeskanzler und Frau von der Leyen täglich fast mit der italienischen Ministerpräsidentin.
Jetzt geht es ja ums Parlament.
Aber wir haben ja eine Situation,
die Kommissionspräsidentin bestätigen
muss. Ja, aber auch der Rat entscheidet über die Kommissionspräsidentin. Also wo die Staatsregierungschefs sind und das Parlament. Und Frau Meloni, ob uns das hier in Deutschland gefällt oder nicht, ist die gewählte Ministerpräsidentin von Italien. Olaf Scholz sagt, er schätzt die Zusammenarbeit mit Frau Meloni, deutscher Bundeskanzler. Frau Esken sagt das Gegenteil. Einmal wieder diese gespaltene Zunge. Ich sage doch nur, wir wollen und suchen doch diese Zusammenarbeit gar nicht. Der Punkt ist nur, dass Frau Meloni nun mal Ministerpräsidentin in Italien ist und deswegen im Rat in jedem Fall natürlich eine Rolle hat in den Diskussionen. Und auch der Bundeskanzler wird mit ihr darüber reden, da bin ich sehr, sehr sicher. Wir wollen eine Mehrheit in der demokratischen Mitte, die ist dann zu schaffen, wenn zum Beispiel die deutschen Grünen und die deutschen Sozialdemokraten, die ja auch in Brüssel in ihren Fraktionen eine führende Rolle haben, sehr klar sagen würden, wir unterstützen die Wahlsiegerin Ursula von der Leyen. Ich habe heute Abend diese Aussage leider nicht gehört. Weder von den Grünen noch von der SPD. Und ich fände es einfach gut, wenn Sie sagen würden, die deutsche Kommissionspräsidentin hat unsere Unterstützung für fünf Jahre mehr.
Wird der Bundeskanzler Ursula von der Leyen unterstützen?
Das bleibt abzuwarten. Ein Hinweis zu der Rolle von Frau Meloni. Ja, sie ist eine demokratisch gewählte Präsidentin und der Bundeskanzler hat mit ihr zu arbeiten, so wie er sich mit dem chinesischen Präsidenten trifft, mit dem US-Präsidenten, ob er gerade Biden oder Trump heißt.
Jetzt die italienische Ministerpräsidentin mit dem chinesischen Ministerpräsidenten verglichen.
Ich habe einfach nur darauf hingewiesen, dass selbstverständlich die Erwartung der Menschen in Deutschland ist, dass ihr Bundeskanzler mit den Staatsoberhäuptern und Regierungschefs anderer Länder spricht. Jetzt geht es aber um die Frage, wie eine Mehrheit am Ende im Europäischen Parlament zustande kommt. Da sitzen nicht Regierungschefinnen und Chefs, da sitzt auch nicht Frau Meloni, sondern da sitzen Parteifamilien. Und ich halte fest, wir kennen noch nicht das abschließende Ergebnis, aber nach allem, was ich überschlägig sehe, haben Konservative, Sozialdemokraten und Liberale zusammen eine Mehrheit. Wenn wir die Grünen noch dazu nehmen, sind wir über 100 Stimmen über den Durst. Es gibt also gar keine Notwendigkeit, sich dahin umzugucken. Und jetzt höre ich, es müssen doch die Sozis und die Grünen oder Liberalen eigentlich nur sagen, wir wählen jetzt die Frau von der Leyen, dann hat sich die Debatte erledigt. Natürlich würden wir schön verprügelt werden, und zwar zu Recht von unseren Wählerinnen und Wählern, wenn wir die Kandidatin einer anderen Parteienfamilie bedingungslos einfach wählen lassen. Sie tritt ja nicht nur als Person an, sie muss ja eine gesamte Kommission und ein politisches Arbeitsprogramm vorlegen. Was will sie tun? Wie will sie den Klimaschutz voranbringen? Wie will sie die Wirtschaft voranbringen? Wie will sie soziale Sicherheit, Frieden voranbringen? Das muss sie darlegen. Natürlich werden wir Forderungen stellen, was wir erwarten als zweitstärkste politische Kraft, die wir auf diesem Kontinent sind. Und ich finde, was nicht geht unter Demokraten, und das haben wir immer klar im Wahlkampf gesagt, die europäische Sozialdemokratie lässt sich nicht erpressen. Wir lassen uns nicht in Verhandlungen erpressen mit dem Hinweis, wenn er euch nicht billig genug anbietet, dann gehen wir halt zu Frau Meloni und den anderen aus ihrer EKR-Fraktion, Bulgaren, die den Hitlergruß zeigen, Franzosen, die Antisemiten sind und andere mehr, und machen es mit denen. Ich finde, Demokraten müssen eine Haltung haben. Und wenn sie in Parlamenten sitzen, in denen die demokratischen Kräfte eine Mehrheit haben, dann muss am Anfang der Diskussion eine klare Aussage stehen. Die Mehrheiten, die machen wir unter uns aus, und die Rechten, die lassen wir rechts außen liegen. Ich finde, das kann man von jedem Demokraten erwarten.
Erstmal dürfen wir Frau Ammann erstmal analysieren lassen. Welches Interesse hat der Bundeskanzler, Frau von der Leyen nicht fallen zu lassen?
Also ich finde, da ist bei Herrn Scholz eine ganze Menge Heuchelei dabei, weil er tut so, als könnte man trennen zwischen auf der einen Seite Meloni, mit der man gut zusammenarbeiten kann, und auf der anderen Seite mit der Partei, mit der man auf gar keinen Fall sich irgendwie eine Mehrheit holen kann. Also ich finde, das geht nicht. Frau Meloni ist das Gesicht und die Spitze ihrer eigenen Partei. Die versucht gerade in Italien den Staat umzubauen. Die versucht gerade dort, sich quasi für künftige Zeiten eine Art absolutistische Macht für den Ministerpräsidenten zu sichern.
Mit einer garantierten, greift die freie Presse an?
Sie greift die freie Presse an. Das habe ich gar nicht erst gesagt, weil das vielen Leuten wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist. Aber das macht sie mehr als sagen wir mal jemand wie Berlusconi früher. Und das ist schon, finde ich, eine extrem besorgniserregende Entwicklung. Und entweder man hat ein Problem mit dieser Partei und dann auch dieser Frau oder nicht. Aber deswegen finde ich so ein bisschen viel Heuchelei im Gange. Aber das gilt sowohl, muss man sagen, für Herrn Scholz wie jetzt auch für Sie, weil auch die Union antichambriert ja bei Frau Meloni. Herr Söder war da und hat sie besucht und hat auch überhaupt kein Problem mit dieser Entwicklung. Und Frau von der Leyen nennt auch immer diese drei Kriterien, die ja auch Manfred Weber genannt hat.
Pro-Ukraine, pro-europäisch und pro-Rechtsstaat.
Ja, und das mag, ich habe jetzt nichts gegen diese Kriterien, die finde ich schon sinnvoll. Mhm. Und natürlich hat Herr Spahn recht, wenn er sagt, wir müssen auf europäischer Ebene mit den Regierungschefs irgendwie arbeiten, mit denen wir können. Nur man darf halt trotzdem nicht sozusagen da einfach nur diese tolle Kooperation loben und ausblenden, was in diesem Land passiert. Ich finde schon, dass das ein extrem kritischer Punkt ist. Und da machen Sie sich's, finde ich, auch zu leicht, wenn Sie jetzt sagen, naja, Hauptsache,
oder gesagt, Sie trennen
ja auch die Partei von der Person.
Also, genau, zumal ja auch ausfällt, dass wir eine Brandmauer in Europa haben, die ganz anders aussieht als sie in Deutschland. Und sich die Deutschen schon fragen, mögen Sie vielleicht einer Minute antworten? Die
ich versuche es kurz, aber wir müssen eins feststellen. Das westdeutsche Parteiensystem, so wie es noch ist, ist die Ausnahme in Europa mittlerweile. Wir glauben ja immer, Nordrhein-Westfalen oder so, das wäre die Regel. Nein, es ist in Europa die Ausnahme. Frankreich, Niederlande, Schweden, Dänemark, Italien, wir können sie alle durchgehen. Und die Frage, die wir doch eigentlich uns stellen müssen, ist, warum? Warum verliert die demokratische Mitte auch bei dieser Europawahl so massiv an die extremen Parteien? Das ist doch die eigentliche Frage. Und da sind wir übrigens wieder bei der Ausgangsfrage einer Politik, die beim Thema Migration, die beim Thema wirtschaftliches Wachstum, sozialer Sicherheit eben nicht das tut, was nötig wäre, sondern an einer Mehrheit vorbeiregiert. In den Ländern, in denen das auch probiert worden ist, sind mittlerweile zum Teil die rechten Kräfte an der Macht. Und deswegen habe ich nur eine einzige Bitte an die Ampel. Bitte nehmt dieses Ergebnis endlich ernst und versucht mal nicht, die Dinge besser zu erklären, sondern anders zu machen.
Herzlichen Dank an meine Runde, herzlichen Dank Ihnen und wir sehen uns gleich weiter mit Jürgen Trittin. Der sitzt dann hier und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich freue mich, dass wir den langjährigen Außenpolitiker von Bündnis 90 Die Grünen, Jürgen Trittin, zu Gast haben, um über die Europawahl zu reden. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend, Frau Miaska.
Die Nachricht in diesen Minuten kommt aus Frankreich. Wir haben gehört, dass Präsident Macron angekündigt hat, die Nationalversammlung aufzulösen und vorgezogene Neuwahlen hat er auch angekündigt, weil der rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen so stark ist, 32% bekommen hat, dass er offenbar diese Konsequenzen ziehen musste. Ich nehme an, dass das nicht nur Frankreich besorgen wird, sondern auch uns in Deutschland.
Das besorgt, aber es ist auch ein bisschen Quittung für die Politik von Macron, der ja nach der letzten Parlamentswahl nicht versucht hat, eine stabile Mehrheit zu bilden, sondern im Parlament versucht hat, mit wechselnden Mehrheiten zu operieren. Und das ist ihm nun bei der Europawahl nicht gut bekommen. Das gute Ergebnis, was seine Partei vor 5 Jahren bekommen hat, ist nicht wieder eingetreten. Und die Wahlsiegerin in Frankreich heißt Le Pen. Mhm. Und darauf versucht er, eine Antwort zu geben.
Jetzt ist das ja in Anführungszeichen erstmal nur die Europawahl. Aber was würde es bedeuten, wenn es diese Machtverhältnisse auch dann bei einer erneuten Wahl der Nationalversammlung in Frankreich geben würde und die so massiv nach rechts rücken würden?
Die Frage stellt sich, ob am Ende des Tages die Demokraten in Frankreich in einer solchen Situation einer rechtsradikalen, Madeleine Albright würde sagen, faschistischen Partei, zur Mehrheit zu verhelfen, die ja, auch wenn sie jetzt stärkste geworden ist, keine Mehrheit hat, sondern ein gutes Drittel der Wählerinnen und Wähler stellt. Und das ist die Herausforderung, vor der im Grunde genommen ganz Europa steht. Wenn ich mir die Wahlergebnisse von heute Abend anschaue, was in den Niederlanden passiert ist, wenn ich mir die Wahlergebnisse, die zu erwarten sind, in Italien anschaue, Dann stellt sich diese Frage und sie stellt sich am Ende auch mit Blick auf die Mehrheitsbildung innerhalb des Europäischen Parlaments. Wir tun ja immer so, als wenn dieses Europäische Parlament so eine Freizeitveranstaltung wäre. Ist es nicht. Es entscheidet die wesentlichen Dinge in Europa und dafür bedarf es Mehrheiten. Und ob diese Mehrheiten sich künftig von Antidemokraten abhängig machen, das ist eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. In den nationalen Parlamenten, bei der Neuwahl in Frankreich, aber dann auch im Europäischen Parlament.
Mhm. Werden wir drüber sprechen, wollen jetzt aber erstmal ganz aktuell zu Jörg Schönborn ins Wahlstudio schalten, um zu erfahren, wie genau die Zahlen in Frankreich eigentlich aussehen, Jörg.
Ja, gerne. Sie haben sie eingangs ja schon erwähnt. Es gibt übrigens nicht überall gleichförmige Entwicklungen in Europa. Spannend ist es in Polen zum Beispiel, die rechtsnationale PiS deutlich an Stimmen verloren hat. Also wie sich das Parlament am Ende dann entwickelt, werden wir wahrscheinlich erst morgen wissen. Für Frankreich haben wir in der aktuellen Hochrechnung die Situation, dass der Rassemblement National zwar nicht so hoch liegt wie in den Umfragen, aber die Rechtsaußenpartei mit 31,5 die stärkste Partei ist. Nicht zum ersten Mal bei einer Europawahl, aber eben sehr deutlich vor dem Bündnis von Präsident Macron, nur 14,7. Dieser enorme Unterschied ist, glaube ich, die zentrale politische Aussage des Abends. Republikaner 7, unbeugsames Frankreich 9,5, Sozialdemokraten 14, stolzes Frankreich 5,4. Also die Motivation für Macron liegt sicherlich vor allem in seiner eigenen deutlichen Niederlage.
Mhm. Wollen natürlich den Blick auch noch mal jetzt nach Deutschland werfen, da wir einen grünen Gast hier heute am Tisch sitzen haben und ein bisschen genauer erfahren wollen, wie denn die Analysen gehen, dass die Grünen in Deutschland so massiv bei dieser Europawahl verloren haben.
Ja, das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, das ist in der Tat in vielen europäischen Staaten so. Und es hat damit zu tun, dass vor 5 Jahren das Thema Klima auf der Agenda ganz oben stand, vor allem bei Jüngeren. Das hat sich durch die politische Entwicklung durchaus geändert. Und ganz spannend ist, wie stark sich das in der Gruppe der Erstwählerinnen und Wähler verändert hat. Das sind ja zum ersten Mal die 16- bis 24-Jährigen. Wenn wir uns für die Ergebnisse ansehen, dann sehen wir erstmal, dass 27% den unteren Teil des Wahlzettels genutzt haben, also nicht im Bundestag vertretene Parteien. Dann sind Union und AfD ungefähr gleich stark. Aber das hier ist das Entscheidende. Die Grünen verlieren 23 Punkte in dieser Gruppe, nur noch 11%. Und zum Schluss vielleicht ein Thema, das symbolisiert, was auf der Themenagenda passiert ist, wie sehr Klimaschutz doch für einen großen Teil der Wählerinnen und Wähler in den Hintergrund getreten ist. Da gibt es dieses Reizthema, die Abschaffung der Verbrennermotoren ab 2035. Knapp 70% halten das für nicht richtig. Und ein Thema, das vor 5 Jahren vermutlich noch sehr viel mehr Zustimmung gefunden hätte, ist eben heute nur für die deutlich geschrumpfte, verbliebene Gruppe der grünen Wählerinnen und Wähler eines, das Unterstützung bekommt. Daran kann man gut sehen, wie das Thema Klimaschutz aus Sicht der Wählerinnen und Wähler doch deutlich abgestiegen ist.
Stoff für diesen Tisch. Danke, Jörg Schönborn. Und ja, Herr Trittin, wie sehr schmerzt Sie das heute, dass Sie haben es gerade gesehen, besonders bei den Jungwählern?
Also wenn man rund 40% der Wählerinnen und Wähler gegenüber der letzten Wahl verloren hat, dann ist das Anlass zum Nachdenklichkeit, zur Selbstkritik. Mhm. Ich glaube aber, dass die Diskussion darüber nicht einfach wird. Weil wenn Sie die 27%, die die Parteien da gewählt haben, angucken, dann stellen Sie fest, da ist eine ÖDP dabei, eine ökologische Partei. Da ist Volt dabei. Die sitzen übrigens mit uns in der gemeinsamen saßen mit uns in der gemeinsamen Fraktion im Europäischen Parlament. Die wollen mehr Europa und mehr Ökologie. Das heißt, wir stehen vor der komplizierten Situation, dass auf der einen Seite die Gesamtstimmung, da bin ich ganz bei Jörn Schönborn, der gesagt hat, wir haben eine andere Situation als vor 5 Jahren, was die Popularität oder die Dringlichkeit der Klimakrise angeht. Und wir haben auf der anderen Seite Wählerbewegungen, wo aus den Grünen heraus, weil wir denjenigen offensichtlich nicht genügend ökologisch sind, weil wir nicht genügend proeuropäisch sind, zu anderen Parteien gegangen sind. Das wird, glaube ich, für den Parteivorstand und die beiden Parteivorsitzenden keine einfache Diskussion. Mhm.
Es ist ja interessant zu sehen, dass wenn man sich auch die Analysen anschaut von Infratest DIMAP, dann erfahren wir beispielsweise, dass das Problembewusstsein, dass das Klima immer noch da ist und dass das Klima, der Klimaschutz immer noch wichtig ist, das ist auch noch da. Wir können uns mal eine Grafik ansehen. Und die beschreibt, worum sich die Deutschen aktuell am meisten sorgen. An erster Stelle sieht man, steht da die Kriminalität. Sie sorgen sich, dass die Kriminalität künftig massiv zunimmt. An zweiter Stelle sorgen sie sich nach wie vor, dass der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen zerstört und danach kommt, dass der Einfluss des Islam in Deutschland zu stark wird. Das heißt, das Problem ist für die Menschen immer noch da. Nur warum liefern die Grünen keine überzeugenden Antworten?
Das weiß ich nicht, ob die nicht überzeugend sind. Wir haben heute erstmal eine Quittung bekommen. Mhm. Ich gehöre nun zu einer Generation, die da gewisse Erfahrung hat. Wir haben mal von 1998 bis 2005 dieses Land regiert. Da fiel kurz vor die Bundestagswahl, ein Jahr zuvor auch eine Europawahl. Da haben wir nicht 40% verloren, sondern haben uns halbiert, um dann bei der Bundestagswahl so viel dazu zu gewinnen, dass Edmund Stoiber nicht Kanzler werden konnte. Also bin da erstmal so, ja, es ist eine Niederlage, aber es ist keine Niederlage, die einen mutlos machen sollte, sondern eher anstacheln sollte, dieses anzugehen und vielleicht auch mit anderen Überlegungen anzugehen. Es geht gar nicht. Wir befinden uns in Europa ja nicht auf einer Insel. Wir sind eine der drei großen Pole dieser Welt, neben China, neben den USA. Wir führen, wir nicht, aber die Union und die FDP führen eine Debatte, ja, soll denn dieses Verbrenner auskommen? Mhm. Da sage ich, guckt mal nach China. China wird jedes Jahr ungefähr 100 Milliarden investiert in grüne Technologien. Die haben vor über 10 Jahren eine Entscheidung getroffen, es gibt keine Verbrennerautos mehr. Jetzt kann die deutsche Autoindustrie sagen, wir ignorieren den chinesischen Markt. Dann gibt es die deutsche Autoindustrie nicht mehr. Oder wir gucken über den Atlantik. In den USA hat im letzten Jahr der Inflation Reduction Act Investitionen in grüne Technologien in einer Größenordnung von 240 Milliarden Euro mobilisiert. Und in der Situation haben wir nur die Frage, schaffen wir es dort mitzuhalten oder gucken wir zu? Und das passiert jeden Tag, wie Investitionen aus Europa in den USA landen, wie Betriebe dorthin verlagern. Mhm. Und ich glaube, das ist ein anderer Begründungszusammenhang, als dass man nur über die Klimakrise spricht. Ja. Man redet dann darüber, ob es wichtig und richtig ist, dass Deutschland als Industriestandort erhalten bleibt und sich Schlüsselkompetenzen in den Zukunftsindustrien sichert.
Richtig, aber da gibt es ja innerhalb der Ampel so verschiedene Positionen dazu, dass schon die Frage gestellt werden muss, ob die Grünen ihre Positionen überhaupt noch werden durchsetzen können in den kommenden 15 Monaten, wenn denn diese Ampel überhaupt noch so lange regiert.
Ich gehe davon aus, dass gerade nach diesem Ergebnis die Ampel bis 2025 regieren wird. Das hat auf den inneren Zusammenhalt eine eher beruhigende Wirkung, so paradox es klingt. Friedrich Merz hat das heute ganz gut formuliert und gesagt, das wird eine sehr lange Auseinandersetzung. Ja, das wird es. Das wird bis 2025, dauern. Und die vorläufigen Meldungen von Herrn Linnemann von Neuwahlen, die muss er tun als Generalsekretär. Das gehört zu seinem Job. Aber Friedrich Merz hat recht, das wird eine längere Auseinandersetzung sein.
Sie glauben, das Ergebnis stärkt die Ampel?
Ja, warum sollte die FDP, fühlt sich jetzt ganz zufrieden, dass sie mehr als 3% gereicht hat. Das bestätigt sie da drinne. Die SPD, das sind die Maßstäbe halt, ist froh, dass sie knapp vor uns liegt. Das beruhigt auch nach innen. Und insofern glaube ich, dass die Neigung bei allen drei Parteien aus Angst vor dem Tod, Selbstmord zu begehen, nicht so groß ist.
Da ist vielleicht der Wunsch der Vater des Gedanken an der Stelle. Aber ich möchte Sie nicht rauslassen und doch noch mal fragen, warum die Grünen so schlecht dastehen. Denn es gibt Analysen dazu und auch dazu würden wir gerne noch mal eine Grafik zeigen, dass sehr viele Leute, eine Mehrheit, nämlich 63%, den Grünen vorwerfen, sie kümmerten sich zu wenig um Wirtschaft und Arbeitsplätze. 58% der befragten Deutschen sagen, die Grünen wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Und 57% sagen, die Grünen übertreiben es mit dem Klimaschutz. Der Satz in der Mitte, der interessiert mich, weil wir den immer wieder hören. Die Grünen sollen uns keine Vorschriften machen. Verstehen Sie diesen Vorwurf oder sagen Sie, Freunde, wenn ihr wirklich wirksamen Klimaschutz beispielsweise machen wollt, dann müsst ihr auch Zumutungen ertragen.
Ach, sehen Sie, wer schreibt denn was vor in diesem Lande? In Bayern dürfen Sie, wenn Sie öffentlicher Beamter sind, jetzt nicht mehr die weibliche Form beim Sprechen benutzen. Da gibt es ein Verbot der Gendersprache. Wer ist denn da die Verbotspartei? Sind das die Grünen oder die CSU? Ich frage an dieser Stelle. Ich glaube, dass wir etwas anderes nicht genügend sozusagen auch. Deswegen habe ich eben diese Frage, nicht über Klimaschutz zu sprechen, sondern auch und gerade über die industrielle Zukunft dieses Landes. Wenn Sie, dass wir mittlerweile nur noch 350.000 Menschen haben, die in den erneuerbaren Energien arbeiten. Das hat etwas damit zu tun, dass über 16 Jahre versucht worden ist, diese Erfolgsbranche, die mal weit über 400.000 Arbeitsplätze hat, kaputt zu machen in Deutschland. Wer ist dann die Partei, die deindustrialisiert? Sind es die Grünen oder war das eine Regierung von CDU und FDP aber angefangen und dann von der SPD?
Das tolerieren? Wahlergebnis sieht heute so aus, dass weniger Grün gewählt
wird. Ja, ich sage ja nicht, dass ich für alles eine Antwort habe. Ich sage nur, dass das, was in Umfragen von einer Mehrheit gesagt wird, sich auch der Überprüfung der Realität stellen muss. Mhm. Und da würde ich sagen, das, was Robert Habeck in der Krise der Ukraine hinbekommen hat, dieses Land wieder dahin zu bringen, dass wir heute Strompreise haben, die unter den Preisen vor dem Krieg waren, dass wir es hinbekommen haben, durch diese Krise durchzugehen, ohne dass es eine Rezession gegeben hat, wie 2009 nach der Finanzkrise, und dass gleichzeitig im Bereich der erneuerbaren Energien durch die guten Fortschritte, die da stattgefunden haben, sehr viele neue Arbeit entstanden ist.
Ja, und Robert Habeck hat auch
ganz gute Entwicklung.
Ein sogenanntes Heizungsgesetz hingelegt, das Gebäudeenergiegesetz.
Ja, das ist ganz spannend. Ja, das ist ganz spannend. Wissen Sie, was passiert ist?
Aber von dem sehr viele Leute sagen, und er übrigens selber, dass es Murks war.
So. Ich sage ja nicht, ob es Murks oder nicht war.
Ich finde nur bemerkenswert, dass Sie überhaupt nicht selbstkritisch mit Ihrer Partei umgehen angesichts dieses Ergebnisses.
Ich habe vorhin bewusst gesagt, vor der Partei stehen sehr ernste Diskussionen. Und eine dieser ernsten Diskussionen ist, dass das Image so ist, wie Sie es beschrieben haben. Mhm. Und dass gleichzeitig Leute wegrennen, weil wir zu wenig Klimaschutz machen. Das Problem beim Heizungsgesetz, deswegen würde ich das jetzt gerne noch mal sagen. Okay. Wenn Sie sich anschauen, wir haben im letzten Jahr 100.000 neue Wohnungen und Eigenheime gebaut. Davon sind 2/3, in diesem Frühjahr war es, im ersten Quartal waren es 75%, 3/4, womit ausgestattet worden? Mit Wärmepumpen. Ja, das hat einen einfachen Grund, weil nämlich es klug ist, sich eine Heizung zuzulegen, wo man mit einem Kilowatt Strom 3 bis 4 Kilowatt Wärme erzeugt und alles andere ist ineffizient und langfristig sehr viel teurer für alle.
Ich weiß
und deswegen
genau,
ist das müssen Sie mir gar nicht so verkehrt, was der Robert da gemacht hat.
Nee, aber Sie kommen nicht raus, mir bitte einmal zu erklären, wie es sein kann, dass die Grünen 2019 20%, Riesenergebnis, vom heißen Scheiß runtergefallen sind, zu wirklich, und das ist ja auch eine besorgniserregende Entwicklung, zu Hassfiguren. So, und jetzt so ein Ergebnis haben.
Ergebnis ist schlecht. Wir haben die Veränderungsbereitschaft der Bevölkerung ein Stück überschätzt. Wir haben unsere Botschaft der Veränderung nicht mit einer Botschaft der Sicherheit verknüpft. Das wäre meine Erklärung. Ich will aber den Diskussionen in meinem Parteivorstand und so nicht vorgreifen. Meine Erklärung wäre, dass wir die Veränderung nicht mit Sicherheit verknüpft haben. Und das ist gefährlich, weil wir jetzt auf eine Situation zulaufen. Wir reden ja jetzt immer sehr über den nationalen Diskurs. Das Entscheidendere ist etwas anderes. Wohin wird sich dieses Europa nach dieser Europawahl hinbewegen? Und das hat sehr viel damit zu tun, wer das Gremium anführt, was europäische Gesetzgebung als einziges initiieren kann. Das ist die Kommission. Und da geht es um die Frage, haben wir eine Kommission, die sich der Herausforderung stellt, Europa zu einem ernsten Player gegen China und gegen die USA zu machen? Oder haben wir eine Kommission, die sich mit rückwärtsgewandten Themen beschäftigt?
Sehen Sie das, Frau von der Leyen?
Ich halte Frau von der Leyen dafür für offen. Und das ist auch eine der Situationen, auf die wir jetzt zukommen.
Sollten die Grünen sie wählen?
Frau von der Leyen wird überhaupt nur zur Wahl stehen, wird überhaupt nur zur Wahl stehen, wenn die deutsche Bundesregierung, das heißt die Koalition von SPD, FDP und Grünen, sie vorschlägt. Und ich glaube, da wird man doch eine Reihe von Gesprächen führen müssen. Zum Beispiel, was ihre inhaltlichen Vorstellungen sind, wie sie das durchbuchstabiert, weil sie gesagt hat, sie möchte eine geostrategische Kommission, das war ihr Anspruch schon beim letzten Mal, teile ich übrigens. Ich finde übrigens vieles, was sie gemacht hat, richtig. Aber ich glaube, dieses Bild, was öffentlich entsteht, sie könnte sich aussuchen, ob sie mit Frau Meloni oder mit Terry Reinke und der deutschen Bundesregierung etwas macht, das ist falsch. Sie wird nur vorgeschlagen, wenn sie sich politisch auf die Bundesregierung und die Vorstellung der Bundesregierung zubewegt.
Genau.
Und diese Bundesregierung wird nur eine Kommissionspräsidentin vorschlagen, die nicht sozusagen im nächsten Abschnitt Schritt mal kehrt macht,
genau,
und dann
und
mit
da
Frau Meloni paktiert.
Der Generalsekretär der SPD ja gerade eben auch schon Bedingungen formuliert. Danke, Herr Trittin, für den Besuch im Studio und das Gespräch. Ich danke Ihnen für das Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch und sage Tschüss.
Tschüss.